Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser sicher sehr spannend werdenden Diskussion. Sie sehen bereits unsere beiden Gäste. Das Thema Sturm auf das Kapitol, die zerrissenen Staaten von Amerika und 20 Jahre 9-11-Anschläge und eigentlich auch noch ein kleines drittes Thema, Julian Assange. Ein paar Regiehinweise gleich ganz am Anfang an Sie. Wir bitten Sie, dass Sie in dieser Phase, wo wir die Diskussion mit unseren beiden Gästen führen, Ihr Mikrofon bitte stumm schalten. Dann kann in Ihrer Umgebung alles Mögliche passieren, ohne dass es störend in die Diskussion einfließt. Dann in der Diskussionsphase, wenn Sie dann am Wort sind, werde ich Sie nochmal erinnern, dass Sie alle dann wieder Ihr Mikrofon einschalten. Und ein zweiter Regiehinweis auch vielleicht gleich, bevor wir ins Inhaltliche gehen. Die Veranstalter finanzieren ihre Arbeiten unter anderem durch Förderungen und das Kuratorium für Journalistenausbildung, das hier der Mitveranstalter ist, braucht dafür auch einen Leistungsnachweis, wie das so schön heißt. Wer da an dieser Veranstaltung teilgenommen hat. Daher eine kleine Bitte. Ich hoffe, sie ist nicht zu indiskret. Wir brauchen Ihren realen Namen plus eine Berufsbezeichnung. Das reicht. Alles Weitere brauchen Sie uns nicht verraten. Wenn Sie das ganz einfach in den Chat reinschreiben. Wenn Sie den Chat nicht kennen, schauen Sie im Zoom-Bild unten in der Mitte, da steht Chat, klicken Sie drauf, dann öffnet sich ein entsprechendes Fenster und Sie schreiben dann ganz unten, wo steht, tippen Sie Ihre Nachricht hier, dann Ihren Vor- und Nachnamen plus eine Berufsbezeichnung. Ganz herzlichen Dank. Ich komme dann später auf den Chat nochmal zurück, der eine Funktion dann auch noch hat in der Diskussion. Bei den Ausschreitungen, und jetzt kommen wir natürlich zum Inhalt, denn da deswegen sind Sie ja hier auch vor Ort, zu Hause. Wir hätten es gerne analog, aber das wird noch einige Zeit nicht gehen. Bei den Ausschreitungen um das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington und das ist nun genau eine Woche her, sind nach Angaben der Polizei auf dem Parlamentsgelände inzwischen insgesamt 5 Menschen ums Leben gekommen. Es hat Verletzte gegeben, Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten und Festnahmen inzwischen. Das Kapitol konnte danach wieder gesichert werden. Der gewählte Präsident Joe Biden hat die Gewalt verurteilt. Der noch amtierende Präsident Donald Trump hat Biden zumindest eine ordentliche Amtsübergabe zugesichert. Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Droht den Vereinigten Staaten gar ein Bürgerkrieg? Und warum ist die amerikanische Gesellschaft so tief gespalten, wie es oft schon diagnostiziert worden ist? Darüber sprechen wir heute unter anderem mit unseren Gästen. Willkommen bei dieser Veranstaltung. Mein Name ist Fritz Hausiel. Ich bin Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen Österreich, einer Organisation, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzt. Und ich begrüße unsere virtuell zugeschalteten Gäste, die langjährige US-Korrespondentin des ORF, Hannelore Veit, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und den früheren Auslandskorrespondenten des Nachrichtenmagazins News, Christoph Lehrmeier. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen in der Runde.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Beide sind explizite, ausgewiesene, langjährige Journalisten, die sich mit Amerika beschäftigt haben. Sie werden es nicht bereuen, dass Sie an dieser Diskussion hier teilhaben und Sie werden im hinteren Teil dann auch die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen, Fragen, die wir möglicherweise vorher noch nicht beantwortet haben. Wir sprechen heute auch noch über die Herausforderungen der Amtszeit des neuen Präsidenten Joe Biden, dessen Wahlsieg vom US-Kongress ja mittlerweile bestätigt ist, natürlich auch im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse über den Fall Julian Assange. Der WikiLeaks-Gründer wird, wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, nun doch nicht an die USA ausgeliefert. Wir gehen der Frage nach, was das für das Verhältnis der USA zu Europa bedeutet und den schon erwähnten 20. Jahrestag, den wir heuer zum 11. September begehen und diskutieren werden und uns intensiv noch beschäftigen werden. An diesem Tag hat es bekanntlich im Jahr 2001, das sage ich vor allem vielleicht für die besonders jungen Gäste in der Runde, die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten gegeben, darunter auch das World Trade Center in New York. Die Anschläge verursachten den Tod von tausenden Menschen. Wir beschäftigen uns mit den bis heute bestehenden Auswirkungen dieses Terrorattentats. Am Beginn, auch das bitte ich um Verständnis noch, Dank diejenigen, die die Diskussion ermöglichen, nämlich unseren Partnern. Das ist auf der einen Seite die Informationsstelle für Journalismus und Entwicklungspolitik, ganz herzlichen Dank, und dem Kuratorium für Journalistenausbildung, das als technischer Ausrichter, als Host hier fungiert. Und persönlich bedanke ich mich rechts, Sie können jetzt ihn nicht sehen, bei Paul Buchacher, der für Reporter ohne Grenzen diese Veranstaltung organisiert hat und auch im Hintergrund weiter betreut. Und damit starten wir in die Diskussion. Sie, meine Damen und Herren, haben, wie gesagt, später die Möglichkeit, Ihre Fragen per Chat oder auch direkt zu stellen, was Ihnen dann lieber ist. Frau Veit, wie bewerten Sie den Sturm auf das Kapital durch die radikalen Anhänger von Donald Trump? Was sind auf den Punkt gebracht die politischen Hintergründe und wie sehr nimmt die USA als demokratischer Staat dadurch Schaden?
Das ist eine ganze Reihe von Fragen. Ich hätte mir im Leben nie gedacht, dass ein Sturm auf das Kapitol in Washington je stattfinden wird. Das war für mich eigentlich fast denkunmöglich. Da haben wir das Land, das sich als Hort der Demokratie, als das Land, das die Demokratie in andere Teile der Welt exportieren will, ausgibt. Und gerade dort findet so etwas statt. Ich habe es mir bis zum Tag, ich habe eigentlich fast nicht geglaubt, was da stattfindet, aber es hat stattgefunden und es hat enorme Folgen. Eine dieser Folgen spielt sich gerade im Repräsentantenhaus des Kongresses in Washington ab. Dort wird gerade das zweite Impeachment gegen einen Präsidenten, zum ersten Mal überhaupt ein zweites Impeachment gegen einen Präsidenten vorbereitet. Das wird in etwa 2 Stunden vermutlich über die Bühne gehen, die Abstimmung. Dann wird Donald Trump der erste US-Präsident, der zweimal impeached worden ist, sein. Was für mich aber wesentlich ist, es ist relativ klar, dass da ganz, ganz, ganz viel schiefgelaufen ist, also im Hintergrund sehr viel schiefgelaufen ist. Dieser Sturm auf das Kapitol hätte eigentlich schon sicherheitstechnisch nicht stattfinden sollen. Warum hat es niemand gegeben? Warum hat die Kapitolpolizei, die sonst zuständig ist für alles, die immerhin 2000 Mann und Frau stark ist, warum hat sie so versagt? Da ist ganz viel gelaufen. Der Chef der Kapitolpolizei ist inzwischen zurückgegangen. Aber natürlich ganz Amerika fragt sich jetzt, wie konnte das passieren? Warum hat man das nicht gesehen? Im Internet, in diversen Chatforen, in Chats hat man genau wissen können oder sehen können, wenn man es sehen wollte, was da abläuft. Es ist nichts passiert. Hat vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch damit zu tun, dass vor der Wahl sehr viel von Protesten, von auch gewalttätigen Protesten die Rede war, wenn Donald Trump die Wahl nicht gewinnt. während der Wahl, am Wahltag und in den Tagen danach, bis Joe Biden als Sieger festgestanden ist, ist es total ruhig geblieben. Das war vielleicht ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, und dieser Aspekt tritt jetzt immer mehr in den Vordergrund, war da Absicht dahinter. Hätte das ganz wäre das ganz anders abgelaufen, wäre das eine Black Lives Matter Veranstaltung gewesen. Wer hat mitgespielt, auch drinnen im Kongress? Es gibt zumindest eine demokratische Abgeordnete, die sagt, sie hätte am Tag vorher einige republikanische Abgeordnete beobachtet, die regelrecht eine Führung durch das Kapitol mit Menschen, mit Amerikanern, die da an diesem Mob beteiligt waren, abgehalten. Was immer es ist, in den letzten Tagen, in den letzten Stunden fast, hat das eine neue Wendung genommen, indem sich nämlich immer mehr Republikaner von diesem Präsidenten abwenden, der sich einfach nicht klar distanziert hat, der im Gegenteil diesen Mob sogar noch ein bisschen noch angestachelt hat, gesagt, zieht Richtung Kongress. Ja, er hat immer gesagt, gewaltfrei, sagen immer noch einige Republikaner, einige Trump-Anhänger, aber nicht mehr alle Republikaner stehen zu Donald Trump. Die ersten haben bereits gesagt im Repräsentantenhaus, wir unterstützen diesen Antrag auf Amtsenthebung. Ein Präsident darf das nicht machen, ein verteidigen und nicht die demokratischen Strukturen und das Symbol der Demokratie anzugreifen. Also es gibt die ersten Amerikaner, die ersten Republikaner, die sich hinter dieses Impeachment stellen. Ich weiß nicht, wie es dann tatsächlich bei der Impeachment-Abstimmung ausgehen wird. Nur als Voraussetzung, was im Moment läuft, ein Impeachment kann nur im Repräsentantenhaus begonnen werden. Dort haben die Demokraten ohnehin die Mehrheit, aber es sind eben nicht nur Demokraten, die dafür stimmen. Abgestimmt über ein Impeachment, über eine tatsächliche Amtsenthebung, wird aber im Senat, und dort ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, im Senat, im neuen Senat, steht es dann 2020. Also da müssten einige republikanische Senatoren tatsächlich mitstimmen, dass es zu einer wirklichen Amtsenthebung kommt, die dann ohnehin nicht nur mehr Symbolkraft hat, weil der jetzige Präsident dann nicht mehr Präsident ist, weil das vermutlich oder aller Voraussicht nach erst nach dem Amtsantritt Joe Bidens stattfinden wird. Sie dürfen mich jetzt nicht fragen, ob tatsächlich genug Republikaner sich finden für dieses Impeachment, aber ich glaube allein, dass einige hier mitmachen mit den Demokraten, sagt schon sehr viel. Und da geht es auch noch um mehr. Da geht es auch darum, dass man noch einen anderen Teil im Impeachment anhängen könnte, in dem dem Präsidenten, also Donald Trump, nicht dem Präsidenten, in dem Donald Trump verboten wird, noch einmal zur Präsidentenwahl anzutreten. Wenn Sie mich fragen, er hat ohnehin in den letzten Wochen, in denen er immer wieder von Wahlbetrug gesprochen hat, immer wieder gelogen hat, entgegen allen Fakten behauptet hat, diese Wahl sei ihm gestohlen worden, hat er sich ohnehin selbst demontiert. Ich glaube nicht, dass er, selbst wenn er antreten würde, je wieder eine Wahl gewinnen könnte. Ein enorm wichtiger Tag heute und enorm wichtige Wochen, die gerade in den Vereinigten Staaten stattfinden. Da geht es um viel. Da geht es um die Demokratie, um Checks and Balances. Wie stark sind Checks and Balances? Für mich sind sie stark. Beweis, Donald Trump wird nicht weiterkommen.
Ja, wir wollen ja immer von Ihnen auch als Journalistinnen und Journalisten Einschätzungen, wie es weitergehen wird. Aber wir wissen, die Prognosen sind das Schwierigste, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wie es so schön heißt in diesem Beaumont. Aber bleiben wir deswegen auch zunächst noch bei der Ursacheneinschätzung. Auch an Sie, Herr Lehrmeier, die Frage der Situation. Twitter hat jetzt das Konto des scheidenden Amtsinhabers gesperrt, so wie es jetzt im Moment ausschaut, sogar auf Dauer. Führt logischerweise zur Diskussion, ob das im Sinne der Meinungsfreiheitsäußerungsmöglichkeit okay ist. Dieser Account spielt eine große Rolle, weil er neben den Medien zum Teil vorbei versucht hat, das Bild in der Öffentlichkeit von seinen Leistungen, Sichtweisen, Interpretationen und so weiter zu prägen. Und die Frage, welche Rolle insgesamt hier Social Media gespielt hat in dieser Entwicklung und welche Herausforderung das für den Journalismus bedeutet. Können Sie da eine Einschätzung geben? Sind wir da auch im Journalismus bis jetzt angemessen reagierend gewesen oder ist das auch ein Stück über den Kopf gewachsen? Man könnte ja auch die Sperre sozusagen als Eingeständnis dieser Unternehmen sehen, von Facebook wie Twitter, dass sie hier auch sehr verantwortungslos einem Populismus das Feld mit aufbereiten, halfen.
Das geht jetzt gleich an Herrn Lehrmeier,
oder? Zunächst an Herrn Lehrmeier und dann nochmal bei Ihnen, ja. Da möchte ich gerne von beiden die Einschätzung.
Ja, also ich glaube, wenn man es getrennt voneinander betrachtet, beginnen bei Social Media und später auf den Journalismus an sich eingehen. Bei Social Media, Twitter, Facebook, ich sehe das wie viele in Europa schon sehr kritisch. Ja, das schon eine
ein kurzer Regiehinweis an Gäste. Schalten Sie bitte Ihr Mikrofon ab. Wir hören da, was Sie sonst plaudern und das stört auch das Gespräch. Danke. Bitte, Herr Lehmer.
Ja, ich sehe das sehr kritisch. Und zwar mit welchem Recht alle diese Kommunikationskanäle, Social-Media-Kanäle haben in eigentlich in Monopolfunktion sich erarbeitet. Also das, wenn man sich Twitter anschaut, ist marktbeherrschend in Kurznachrichten, Messaging. Facebook brauchen wir ohne das nicht zu sprechen. Also bei mir, jeder, der Donald Trump verfolgt hat über 4 Jahre, also der wird jetzt nicht erst jetzt Anfang Jänner 2021 auf die Idee gekommen sein, dass vielleicht begründeter Anlass gegeben wäre, Donald Trump einzuschränken. Ja, also das zum einen, ja, also das ist, für Donald Trump war Twitter das Kommunikationsmittel schlechthin und schon lange bevor er Präsident wurde. Er hat schon getwittert, wie Obama noch Präsident war die sogenannte Börse-Debatte. Ist Obama überhaupt in den USA geboren? Wo hat er es getwittert? Na, auf Twitter. Ja. Hätte man damals als Lüge bezeichnen können. Obama hat dann irgendwann seine Geburtsurkunde veröffentlicht. Wäre keiner auf die Idee gekommen von Seiten des Twitter-Managements. Parallel, wenn man sich anschaut, welche Extremisten sich auf Twitter tummeln, Taliban-Größen, die da ihre Inhalte gegeben, der Ayatollah Khomeini im Iran, der zur Auslöschung Israel schon mal aufgerufen hat, wo auch dann kein Einschreiten erfolgt ist. Also das, ich glaube, es braucht da etwas anderes. Es braucht einen demokratischen Prozess. Es braucht ein Gremium, das möglichst politikfern ist, dem auch eine Debatte vorangeht, aber nicht ein über die Nacht ziehen wir den Stecker raus und wir haben ihn eh zweimal. Ja, also das ist ein bisschen Wild West Manier, 2 Schüsse in die Luft, drittmal wird scharf geschossen. Ich glaube, das tut nicht gut. Und auch wenn jetzt viele Applaus klatschen, ja, das sind dann vielleicht die, irgendwann ist der Beginn einer Debatte, ich will jetzt nicht in Richtung Orwell und dergleichen gehen. Gott bewahre, ja. Aber trotzdem, es beginnt eine Debatte, wer definiert, was zulässig ist und Populismus aufbereitet. Ja, viele bereiten Populismus auf. Sie werden gewählt, sie werden zu einer Wahl zugelassen. Genauso Donald Trump genauso. Also, und er ist auch gewählt worden von 74 Millionen US-Amerikanern, was man nicht vergessen darf. Und das zweite, Journalismus an sich, das ist auch, ich sehe das auch ein bisschen verlogen. Also gerade die US-Medien, ja, die sind groß geworden mit Donald Trump. Die haben Superquoten gemacht, all die Zeit. Jedes noch so kleine Ding war es ihnen wert, live zu gehen. Trump, 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 immer gute Quoten. Und erst in den letzten Monaten ist dann langsam sowas wie soziales Gewissen erwacht, ein Hinterfragen, bei manchen Medien stärker. Und es hat natürlich dann zu dieser Polarisierung beigetragen. Also man hat in den USA viel stärker noch als bei uns Netzwerke, die genau zuordnen, was sind. Also wenn man sich MSNBC, also ein Netzwerk, auch CNN anschaut, hat man gewusst, was man bekommt. Also war für all jene ein Hort, die Trump von Anfang an kritisch gesehen haben. Bei Fox News ist noch stärker worden in dem, dass man sich aufgehoben gefühlt hat, wenn man einer der Trump-Wähler war. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass in den USA alles, es sind kommerzielle Netzwerke. Also wir haben ja dort nicht so etwas, wie wenn man jetzt von einem öffentlich-rechtlichen Sender unserer Definition auch nicht genau, aber ich glaube, die Diskussion sparen wir uns. Absicht sind das alles kommerzielle Netzwerke, die Geld machen müssen. Ja. Und da war Trump der Moneymaker für sie, sehr lange, ja, sehr lange. Und für den Journalismus ist es natürlich anders, meinem Journalismus sagt man immer, wir suchen ja auch polarisierende Figuren. Nichts ist langweiliger als langweilige Politiker, die keiner sehen will. Aber ob der Journalismus an sich jetzt dann auf eine Figur wie Donald Trump gewartet hat, ja, am Anfang sicher. Also in den USA war das sicher der Fall, weil sonst wären die Quoten nicht und es ist ja bis jetzt so. Ich bin ja gespannt. Es stellen sich ja schon bei manchen, Journalisten jetzt Entzugserscheinungen ein, weil der Twitter-Account stillgelegt ist. Also normal ist man ja ständig dann auf diesen Twitter-Account gegangen von Donald Trump, um zu schauen, was hat er denn jetzt wieder Verrücktes, Wahnsinniges da rausgeblasen.
Mhm. Ja. Aber dann wissen wir, dass die gleich zu Ihnen, Frau Veit, aber ich will noch eine kurze Frage dazu einschieben. Die Dimension von rechtspopulistischer Politik bedeutet zumeist aber auch Einschränkungen der Pressefreiheit. Wir erleben das in Europa ja in mehreren Staaten. Ne? Frau Veit.
Darf ich jetzt noch vorher zu den amerikanischen Medien was?
Einschub, den man dann aufgreifen kann oder auch nicht, bitte.
Oh, okay. Wenn wir von Quoten sprechen, da sind auch wir betroffen. Ja? Also Donald Trump war immer gut für Quoten. Ich habe das in meiner eigenen Berichterstattung gemerkt. Die ersten 4 Jahre, die ich in Washington war, war Obama in seiner zweiten Amtsperiode, hat nichts mehr weitergebracht, da hat es fast nichts gegeben. Mit Donald Trump sind wir als Korrespondenten und nicht nur wir als ORF-Korrespondenten, sondern alle Korrespondenten irgendwann an einen Punkt angelangt, wo man gesagt hat, bitte lasst uns einen Trump-freien Tag, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr, wir halten das nicht mehr aus, Trump ist überall. Aber die Medien haben sich unter Trump extrem in 2 verschiedene Richtungen entwickelt. Ich rede jetzt von den amerikanischen Medien. Pro-Trump-Medien und Anti-Trump-Medien. Die Mitte ist fast freigelassen worden. Und in der Mitte sehe ich die große Chance für tatsächlichen Journalismus, nämlich Journalismus, der versucht abzuwägen, der nicht nur, da steht Trump drauf, dann muss es schlecht sein, so wie Sie haben CNN, MSNBC, whatever erwähnt, da sind mittlerweile auch schon die großen Netzwerke drauf, CBS, whatever, und Anti-Trump-Journalismus oder Pro-Trump, alles was Trump macht, ist gut. Das hat damit zu tun, dass sehr viele Menschen in die sozialen Medien abgewandert sind, sich einfach abwenden von Medien, die versuchen, objektiv zu berichten, sie ihre Meinung eigentlich nur mehr oder sich ihre Information nur mehr dort holen, wo sie ihre eigene Meinung unterstützt sehen. Und das ist, glaube ich, eines der Gründe, warum Donald Trump so groß werden konnte, weil er ständig eigentlich mit Lügen, mit seinen Behauptungen immer wieder dasselbe erzählt hat. Ich will nicht einmal sagen, dass er das selber nicht geglaubt hat, weil habituelle Lügner glauben auch irgendwann einmal an die eigenen Lügen. Aber er hat damit seine Anhänger quasi brainwashed. Sie haben eigentlich nur mehr seine Seite gehört, weil sie fast nur hauptsächlich über soziale Medien ihre Informationen bezogen haben. Und da muss ich schon sagen, da lasse ich auch die Anti-Trump-Medien nicht außen vor. Die haben dann genauso alles, was Donald Trump sagt, ist schlecht. Da habe ich auch ganz genau gewusst, was kriege ich denn dort und habe mir dort die Informationen geholt. Aber ich glaube, als Journalisten haben wir die ganz wichtige Aufgabe, Sachen journalistisch zu bewerten und nicht nur dorthin zu stellen und sagen, Meinung, 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 sondern unsere Aufgabe ist viel, viel, viel größer. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie wieder einen Weg finden, die Menschen aus den sozialen Medien zurückzuholen. Jetzt ist die Diskussion über soziale Medien, über Twitter, über diverse Plattformen, die jetzt verboten sind oder vom Netz genommen sind, wie Parler in den Vereinigten Staaten. Jetzt ist die Diskussion groß. Jetzt geht es halt wieder in die Richtung, wie können wir das den großen Tech-Unternehmen im Silicon Valley überlassen, was eigentlich eine gesellschaftspolitische Diskussion ist. Also das ist ein unglaubliches Spannungsfeld, das sich hier auftut. Meine Freiheit, diese Diskussion ist auch eine Diskussion, die gerade in den Vereinigten Staaten immer stärker wieder zur Diskussion wird, vor allem an den Universitäten auch, weil es dort einige Vorfälle gegeben hat, die extrem prominent dann in den Medien abgehandelt wurden, wo zum Beispiel rechten, zum Teil rechtsextremen Rednern oder Agitatoren einfach an den Universitäten quasi ein Redeverbot erteilt wurde, indem sie wieder ausgeladen wurden. Jetzt kann man aber sagen, Meinungsfreiheit, da gehört zu, ich will rechts und links und nur das, was mir jetzt gerade genehm ist oder was gerade der Mainstream an den Universitäten ist, hören, sondern auch das. Und da denke ich mir, da sind auch Grenzen erreicht worden, wo wir wirklich anfangen müssen, über Meinungsfreiheit zu diskutieren und ernsthaft darüber zu diskutieren. Und wie weit kann sie gehen? Was sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Ist das wie jetzt bei Donald Trump, indem er aufruft zum quasi Sturm auf das Kapitol, zwar nicht genau in diesen Worten, aber seinen Anhängern, von denen er genau wissen muss, wie sie reagieren, und diese Verantwortung hat er als Präsident, diesen Anhängern nichts in den Weg legt und ihnen noch sagt, ja, zieht Richtung Kapitol, aber und nachher, sehr viel später, sagt, ja, aber bitte ohne Gewalt. Also, wo sind die Grenzen? Das ist eine der ganz, ganz wichtigen Fragen im Journalismus für mich.
Das ohne Gewalt ist ja nicht aufgegangen. 5 Tote, ja. 4 Verletzte, ja. Zeigt ja sehr deutlich. Sie haben in Ihrem Buch, das Sie mit dem Kollegen David Kriegle publiziert haben, USA-Stimmen aus einem gespaltenen Land, ja diese Gräben und diese Spaltung sehr eindrucksvoll beschrieben und auch in Reportagen im ORF geschildert. Und nun auch erwähnt, wir haben auch Kollektive kommt jetzt so der Anspruch an den neuen Präsidenten Joe Biden, er möge dieses Land wieder einen. Eine große Aufgabe, oder?
Große Herausforderung, ja. Ja. Es ist. Er hat ja selbst, er sagt selbst, er hat von Tag 1 an gesagt, das ist mein, ich trete damit an, dieses Land wieder zu einen. Er hält sich bis jetzt, und das muss man schon sagen, in dieser ganzen Diskussion der letzten Tage und der letzten Woche, er hält sich sehr im Hintergrund, versucht da Abstand zu halten, präsidentiell zu sein, was man von seinem Vorgänger nie hat behaupten können. Aber es ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe. Dieses Land ist so enorm gespalten. Ich frage mich, wie weit kann ein zweites Impeachment gegen diesen Präsidenten dazu beitragen, das Land wieder zu einen? Ich glaube nicht, dass man die Trump-Anhänger erreicht, zumindest nicht den harten Kern der Trump-Anhänger. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ohnehin ein kleiner Teil seiner Anhänger, das stimmt. Aber macht man damit nicht Donald Trump zum Märtyrer, indem man diesen Weg weitergeht? Eine Frage, die man sich schon stellen muss, die sich auch einige Demokraten inzwischen stellen und einige Republikaner inzwischen stellen. Zur Einheit trägt das vermutlich nicht bei, aber Joe Biden hat jetzt einmal 2 Prioritäten. Die dritte ist jetzt gerade dazugekommen, die Verteidigung der demokratischen Strukturen quasi. Aber die 2 Prioritäten, die er auch als solche definiert hat, sind Corona-Krise in den Griff bekommen. Es ist einfach das allüberschattende Thema und damit zusammenhängen, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Denn das ist gerade in den USA, wo so viele einfach abhängig sind von ihrer täglichen Arbeit und kein soziales Netz haben, das sie auffängt, wie hier bei uns, wo es Kurzarbeit gibt, wo es wo es einfach ein soziales Netz gibt, wo niemand jetzt wirklich sagen muss, ich stehe, oder kaum jemand, ich stehe vor dem Ruin, wie es so viele in den Vereinigten Staaten tun. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann verlieren einfach viele alles. Die leben sehr viele, gerade im unteren Einkommensbereich, im untersten Einkommensbereich, leben von Paycheck zu Paycheck, von zwei Wochen, von einem Check, der alle zwei Wochen reinkommt. Und wenn sie dann arbeitslos sind, dann sind so ein völlig andere Situation. Ich bin jetzt aber ein bisschen abgekommen vom Thema. Da war noch eine Frage, glaube ich, drinnen bei Ihnen, die ich jetzt nicht beantwortet habe, die habe ich inzwischen vergessen, weil ich zu viel geredet habe.
Ich komme darauf zurück. Ich hänge jetzt da gleich eine andere Frage noch dran, weil wir den Medienaspekt noch nicht ganz ausgereizt haben. Es liegt jetzt eigentlich auf der Hand, bei der Befriedung, würde man sagen, aus europäischer Perspektive, den Amerikanern dazu zu raten, das zu tun, was in Europa nach der großen Katastrophe, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, als man Europa befrieden musste nach dem Faschismus 1945, zur Lösung sozusagen eines gemeinwohlorientierten Rundfunks gegangen ist, das vorher sozusagen als Propagandamedium par excellence missbraucht worden ist. Könnte man den Amerikanern in diesem Bereich möglicherweise den Hinweis geben, versucht's mal mit einem Konzept, das ihr uns nach 1945 anempfohlen habt und mit dem Europa bis jetzt so schlecht nicht gefahren ist, könnte man sagen. Ein gemeinwohlorientierter Journalismus, der wieder sozusagen auch jetzt so mit Konzepten, die wir sonst diskutieren, Konstruktiv, ja. Journalismus und so weiter, ja. Und alle kommen einigermaßen zu Wort und so weiter. Und es ist vor allem nicht geschäftsgetrieben und damit sozusagen so sehr dem ausgeliefert, dass dann immer die lautesten und die schrillsten am stärksten zu Wort kommen. Was halten Sie davon?
Sie fragen jetzt mich, ja? Ja, im Prinzip gäbe es ja den öffentlich-rechtlichen, so als öffentlich-rechtliches Radio, NPR, also im Fernsehen gibt es dasselbe, PBS, nur von Trump-Anhängern, von wirklich überzeugten Trump-Anhängern, werden die auch als linke Medien abgetan. Ja. Und geben Tezis, aber kämpfen irrsinnig um ihre Audience, um ihr Publikum. Und es gibt, wie sollen sie denn finanziert sein? Sie sind dort finanziert vor allem durch Spenden. Es ist manchmal extrem mühsam. Es gibt also alle paar Wochen einen Donation Drive, ja, quasi einen Spendenaufruf. Dann ist es für mich extrem mühsam, sowohl NPR zu hören als auch PBS zu sehen, weil ich dann nicht alle paar Minuten unterbrochen hören will und sage, wir sind so wichtig für die Allgemeinheit und daher müsst ihr uns jetzt Geld geben. Und das ist unglaublich, wie oft das passiert. Das haben wir ja nicht, das kennen wir ja nicht als europäische öffentlich-rechtliche Medien. Aber natürlich die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien, ja, man kann es halt nur nicht vergleichen, weil es eine völlig andere Finanzierung hat dort und die Finanzierung wirklich von den Hörern und Sehern abhängt und sonst gar nichts.
Klar, aber wenn es eine gewollte politische Entscheidung ist, dann gibt es auch eine Finanzierung über andere Quellen als Spenden. Ne? Herr Lehrmeier, wie schätzen Sie das?
Ja, weil man muss, immer wenn man in den USA war, man seppt sich so durch am Abend, egal in irgendeinem verlassenen Motel Room irgendwo in Wyoming oder so. Man muss sich das als Europäer immer vor Augen halten. US-Fernsehen funktioniert ziemlich anders. Erstens einmal die Werbedichte. Also man kann da ohne weiteres nebenbei kochen, bügeln und was auch die Amerikaner machen, weil einfach alle 10 Minuten ist Werbeblock. Ja? Und trotzdem hat es in der Vergangenheit und bis heute teilweise großartigen Journalismus gegeben. Walter Cronkite ist eine der Ikonen des Journalismus. 60 Minutes ist immer noch eine dieser Sendungen, wo man sagt, das ist sehr gut gemacht. Aber ich glaube, es ist das, was die Frau Veit vorher auch angesprochen hat. Gerade durch Social Media haben wir diesen Druck, Stellung zu beziehen. Und den haben sich viele traditionell agierende US-Medienhäuser auch zu sehr unterworfen, weil es natürlich funktioniert, weil das Publikum das auch will, weil man einfach sich gern aufgehoben fühlt in der eigenen Meinung. Und das ist ja nichts für uns in Europa dann doch nicht so fremd, wenn wir darüber nachdenken. Also sich selbst zu hinterfragen, ein bisschen zu sagen, aha, wo stehe ich da eigentlich, ist doch viel angenehmer, wenn man unterstützt wird in dem, was man sowieso glaubt zu wissen. Und da fühlt man sich zu Hause, da bleibt man bei diesem Sender, als wenn man da allzu sehr hinterfragt wird. Auf einmal kommt man da vielleicht mit, ah, das ist aber gar nicht so schlecht, was da der Trump gemacht hat. Das will man doch nicht, als überzeugter Demokrat. Und das ist natürlich die Aufgabe für die Medien. Gibt es das? Also die Frau Veit hat vorher von diesem großen Raum gesprochen, der eigentlich für den, all das, was, glaube ich, wir als Journalismus verstehen, offen stünde, ja? Und natürlich steht der offen. Die Frage ist, und das wird natürlich auch die Frage sein, man, Joe Biden verspricht grundsätzlich langweiligere Jahre jetzt journalistisch, wenn man es einmal so anspricht. Im Vergleich zu Trump ist es auch leicht, muss man sagen. Ja? Das wird natürlich dann auch die Frage sein, wie geht der Journalismus damit um in den USA, wenn man auf einmal merkt, okay, so eine PK von Biden schaut sich keiner an, die Abendsendung, wo die Themen groß sind, auch nicht wirklich. Und was passiert mit Trump? Und dann wird die Frage sein, was ist mit Trump selbst? Ja, der wird ja nicht verschwinden. Also jeder, der ihn halbwegs verfolgt hat, kann er, glaube ich, ich tue es nicht, annehmen, dass er jetzt in Mar-a-Lago in Florida nur noch Golf spielen wird. Ja. Er ist ja getrieben von seinem Ego, das immer noch, das wahrscheinlich jetzt mehr als noch jemals besänft haben will. Zuspruch erfahren wird. Und wenn dann die Medien den Fehler begehen zu sagen, ui, Biden ist aber Vater, das interessiert ihn aber keinen, aber der nicht mehr aktiv wird, der Präsident Trump, der dann natürlich nach einiger Zeit wahrscheinlich dann wieder Biden beschimpfen wird und was alles falsch läuft, man darf nicht vergessen, vor der Kulisse wirtschaftlicher großer Herausforderungen, steigende Arbeitslosigkeit in den USA wie in Europa, wird natürlich dieses Trump-Programm auch aus dem Nowhere heraus funktionieren können. Und wenn die Medien dann sagen würden, okay, geben wir ihm wieder Sendezeit, das wäre natürlich das absolute Ende. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist auch ein bisschen die Angst der Demokraten und jetzt dieser Versuch der Amtsenthebung und dann auch der Versuch zu sehen, der soll nicht mehr kandidieren können, weil keiner von uns kann sagen, was in 4 Jahren los sein wird. Und den quasi zu neutralisieren für alle Fälle, ist, glaube ich, das Begehr. Aber wirklich hilfreich kann das auch nicht sein. Also da bin ich ganz bei der Frau Veit. 74 Millionen Amerikaner haben ihn gewählt und die werden das Gefühl haben, jetzt tun sie alles, um unseren Trump für immer rauszukriegen, weil er ihnen so gefährlich ist. Und dann wird es Leute geben, die das für sich aufnehmen. Sei es bei den Republikanern oder sei es dann in Richtung von Abspaltung. Wir kennen ja das.
Und wenn die Demokraten die Karte mit ihrer Vizepräsidentin ziehen, mit der Frau Harris, und die möglichst früh sozusagen in die erste Position, man kann ja immer gesundheitliche Gründe nennen, warum der Präsident zugunsten der Vizepräsidentin sich zurückzieht. Wie das jetzt genau ausschaut, weiß ich nicht, aber wär das eine Chance? Wäre das?
Ja, aber sie muss sich erst behaupten. Ja, das ist, ja. Ist für Europäer ist sie wieder die Figur, die, wo man sich denkt, ja, da waren zwei weiße alte Männer, die gegeneinander angetreten sind um dieses Amt. Der dritte weiße alte Mann, Mike Pence, hat auch noch irgendwie, aber auch noch am Rande dabei. Und sie ist die Einzige, die nicht in dieses Klischeebild da hineinpasst. Sie wird sich aber erst profilieren müssen. Ich meine, sie tritt an als Frau. Sie ist ihren Reden zuhört, die weiß, wovon sie spricht. Sie hat einen soliden, extrem soliden Hintergrund als Staatsanwältin, als Justizministerin in Kalifornien. Und sie ist eine Frau, noch dazu eine nicht weiße Frau. Ich glaube, Joe Biden wird ihr eine größere Aufgabe zukommen lassen müssen, als es normalerweise Vizepräsidenten haben. Mit ganz wenigen Ausnahmen haben die eigentlich nicht wirklich eine große Aufgabe, sondern stehen irgendwie da und warten auch nicht drauf. Aber sie sind die Person, die dann in Erscheinung tritt, wenn irgendwas mit dem Präsidenten ist, wenn er nicht mehr kann oder stirbt oder sonst irgendwas. Ich glaube, Joe Biden würde gut daran gehen, ihr von Anfang an eine Aufgabe zukommen zu lassen. Es gibt ein paar Vizepräsidenten, die eine große Rolle in der Vergangenheit gespielt haben. Dick Cheney zum Beispiel war extrem wichtig unter George Bush. Oder Al Gore hatte die Aufgabe Klimaschutz oder hat diese Aufgabe zumindest übernommen. Klimaschutz ist jetzt schon an John Kerry abgegeben, erster Beauftragter dafür. Ich habe noch nichts gehört, welches Thema ihres wäre, wo sie sich wirklich profilieren könnte. Aber ich glaube, es wäre gut getan, wenn Joe Biden das machen würde. Ich sehe ihn ohnehin als so etwas wie einen Übergangspräsidenten. Er ist ja nicht angetreten mit irgendwelchen Visionen, sondern nur als der einfach der Anti-Trump war und dem man es zutrauen konnte, gegen Donald Trump zu gewinnen. Also er würde gut daran tun, vielleicht entweder ihr früher das Feld zu räumen oder sie einfach aufzubauen als nächste Kandidatin.
Herr Lehmeyer, eine andere Causa, die für viele Schlagzeilen sorgt, ist der Fall WikiLeaks. Ihr Gründer Julian Assange wird jetzt nicht in die USA ausgeliefert, bleibt aber in Großbritannien in Haft. Die US-Justiz wirft ihm vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning, vormals Bradley Manning, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Der 49-Jährige habe damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht, so der Vorwurf. Seine Unterstützerinnen sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Im Fall einer Verurteilung in den USA hätte Assange bis zu 175 Jahre Haft gedroht. Die USA kündigten an, in Berufung zu gehen. Reporter ohne Grenzen hat immer wieder darauf hingewiesen und auch andere Organisationen, dass Assange kein faires Verfahren in den USA bekommt. Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen in diesem Fall?
Ich bin, wie ich von dem Entscheid erfahren habe, dass er nicht ausgeliefert war, ich wirklich erleichtert. Ich hätte mir auch mehr erwartet, aber nicht mehr erhofft. Oder mehr erhofft, aber weniger erwartet, so sagen wir es so. Ja. Ich finde, in Europa ist die Debatte über, auch im Vorfeld, über das, was alles geschehen ist, um Julian Assange aus dieser Botschaft rauszulocken, was die Amerikaner aufgeführt haben, die Diskreditierung, die Sicherheitsagentur, die Spanier, die dort, man muss sich das vorstellen, Julian Assange war über Jahre, er hat Zuflucht gefunden in der Botschaft von Ecuador in London, war auf kleinstem Raum, also teilweise der 10 Quadratmeter großes Zimmer. Und wir haben dann später erst, also wir als Weltöffentlichkeit, haben wir erst erfahren, dass die USA unterschiedlichste Maßnahmen und Akte gesetzt haben, um alles zu erreichen, um das Image von Julian Assange in der Öffentlichkeit maximal zu diskreditieren. Also zu einer Unperson zu machen, zu einem Verrückten, zu einem, dem man nicht zutraut, der nicht mehr bei Sinnen ist. Da wurden Kameras reingeschmuggelt. Jeder, der ihn besucht hat, wurde aufgezeichnet. Also alles grobe Verstöße gegen jede Art von Menschenrecht, ja, die da geschehen sind. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass es auf einem diplomatischen in einer Botschaft, ja, die noch besonderen Schutz genießt, geschehen ist, ja, wo eine spanische Sicherheitsagentur dann Kameras installiert und dergleichen. Das alles hat man erfahren können, ja, also ist jetzt nicht, aber ich glaube, die Empörung, die so etwas auslöst, wenn jetzt, wir sprechen gern und in den meisten Fällen zu Recht über Russland und Nawalny und dergleichen. Aber die Empörung, die auch das auslösen sollte, habe ich ein wenig vermisst. Ja. Und auch diese, ich bin da ganz bei der Position von Reporter ohne Grenzen. Wenn man sich zurückblickt auf den Irakkrieg, der auf Lügen aufgebaut war, die dann auch letztlich dann wahrscheinlich ein Teil, dem was man vorgesprochen, der Polarisierung oder der Beginn der Polarisierung in der USA ist, also das, was die Bush-Präsidentschaft da ausgelöst hat. Und wenn man sich dann das anschaut, was wir durch das, was WikiLeaks veröffentlicht hat, erfahren haben über diesen Krieg im Irak, über die Methoden, wenn man, vielleicht erinnern sich manche, diese Videos aus dem Hubschrauber, wo Zivilisten beschossen werden, wo ein Fahrzeug beschossen wird, wissen, das sind zivil, annehmend, dass sich da Zivilisten oder tolerierend in Kauf nehmen, dass da Zivilisten sich darunter befinden. Das ist von einer Qualität, die auch dann in den USA selbst zur Diskreditierung dieses Krieges und zum Hinterfragen dieses Krieges. Wenn man liest jetzt das Obama-Buch zum Beispiel, wo er dann selbst sagt, wir haben da Milliarden reingebuttert, aber Milliarden. Und der Obama versucht hat, wie kommen wir da raus? Und dann selber merkt er, das ist so schwierig, dann einmal rauszubekommen aus begonnenen Kriegen. Also all das ist ja auch auf Basis dessen, was WikiLeaks erreicht hat. Insofern ist das, wenn wir von Menschenrechten sprechen, aber auch von Menschenrechten an sich, aber besonders von Meinungsfreiheit, eine Ikone, trotz all der Schattenseiten, die eine Person, die polarisiert, immer hat. Ja. Aber das, was Julian Assange und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen geleistet haben, ist meiner Meinung nach für das, was Öffentlichkeitsbildung ausmacht, von enormem Wert.
Sagen Sie, belastet dieser Fall nicht eigentlich das Verhältnis zwischen Europa und den USA? Weil die USA war doch immer auch, zumindest über lange Zeiträume, ein unzweifelhaft auch so etwas wie ein Leuchtturm für Pressefreiheit. Ja? Auch wenn sie nicht in allen Bereichen bessere rechtliche Rahmenbedingungen haben als alle europäischen Länder. Ja? Aber doch haben wir zumindest nach 1945 viele Länder sozusagen sehr die Art des kritischen Journalismus in den USA geschätzt, zum Teil in studiert, in nachgeahmt und nun das. Jetzt wissen wir schon, dass in den USA es auch viele Kritiker an diesen Entscheidungen gibt, gerade auch aus dem Journalismus heraus. Aber auf der politischen Ebene wäre die Frage sozusagen auch, was könnte da dieses Verhältnis zwischen Europa und der Europäischen Union den USA hier möglicherweise auch sich verbessern? Wer müsste da jetzt Schritte setzen?
Also ich glaube nicht, dass es wirklich Auswirkungen hat. Der Fall Assange ist irgendwo etwas, das am Rande in der öffentlichen Wahrnehmung stattfindet für einige Interessierte. Gerade weil Assange eine so umstrittene Figur ist, da kommen auch noch die Hillary Clinton E-Mails ins Spiel, die er in WikiLeaks die WikiLeaks geleakt hat und. Ich glaube nicht, dass das irgendeine wesentliche Bedeutung in den Beziehungen hat. Da geht es um ganz was anderes. Da geht es um wieder ein Zusammenspiel, ein Wiederaufbau des guten Verhältnisses zwischen Verbündeten, das ja Trump irgendwo total zerstört hat mit seinen ständigen Angriffen gegen Verbündete, während er mit Kim Jong-un an einen Tisch hat er sich nicht gesetzt, aber zumindest mit ihm geredet hat. Ich glaube, dass es auch sehr viel mehr um wirtschaftliche Aspekte geht, wo ja Trump auch ständig gedroht hat mit irgendwelchen Sanktionen. Und es geht darum, dass man eigentlich wieder auf einer Ebene miteinander redet, die diplomatisch ist, die vielleicht nicht immer, wo man nicht immer einer Meinung ist, aber man hat rationale Argumente und kriegt nicht irgendwas an den Kopf geschmissen, so wie es in den letzten 4 Jahren der Fall war. Wobei ich aber schon glaube, dass die Europäer sich da jetzt nicht darauf einstellen sollen, dass das super USA-Europa, das wird wieder die große Achse. Ich glaube, die USA haben schon längst begonnen vor Trump, aber schauen viel mehr in Richtung Pazifik, sehen dort viel mehr ihre Ausrichtung als in Richtung Europa. Aber keine Frage, die Beziehungen werden besser und ich glaube, die Sache Assange spielt da nur am Rand irgendwo eine Rolle. Also ich glaube nicht, dass das so ein Faktor werden könnte, dass das wirklich einen Keil hineintreiben könnte.
Wenn es am Rand eine Rolle spielt, Herr Lehermeyer, wie schätzen Sie das ein? Wäre es dann nicht eigentlich auch einfach, hier in dem Bereich dann sozusagen über den eigenen Schatten zu springen als neue Administration und Biden und Harris hier sozusagen eine komplett neue Linie vorgeben? Sie können natürlich den Gerichten nicht jetzt sozusagen oktroyieren, wie sie hier vorgehen, aber Amnestierungen sind, glaube ich, im Bereich des Präsidenten angesiedelt, oder?
Ja, und es hat ja eher die Erwartung gegeben, dass Trump quasi all jene, das war diese Diskussion vor Weihnachten, weil man ja, das immer geheißen hat, okay, Trumps Feinde sitzen im Deep State, wie es immer heißt, also in diesen Sicherheitsorganisationen, CIA, FBI und State Department, wo es dann heißt, er könnte ihnen final eines auswischen, indem er ihren größten Feind, Julian Assange, und dann die Rede war auch über Edward Snowden, wenn man daran denkt, der sitzt ja immer noch in Russland. Und quasi, wo dann die kokettiert. Trump hat das ein paar Mal bei Pressekonferenzen auch ein bisschen damit kokettiert, hat aber nie sich deklariert. Aber dann haben manche schon die Erwartungen gehabt, ob er es nicht dann quasi im Endspurt noch machen wird. Jetzt, glaube ich, hat er andere Sorgen und es fehlt ihm auch das Medium, um das auszukosten, weil das wäre so irgendwie die Erwartung des finalen Tweets gewesen im Abgang. Ja, übrigens noch, ich hab den begnadigt. Ja. Von beiden erwarte ich mir das überhaupt nicht. Nein, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil man sich als US-Präsident, das ist dann wirklich so dieser, der Outsider, der erst der Agenturen nur Feinde, hat dann viel nicht zu gewinnen. Ein paar Interessierte wie wir dann quasi unsere amerikanischen Gegenstücke, die ihm dann Applaus klatschen, der Durchschnittsamerikaner weiß, ohne dies hat schon längst vergessen, wer das überhaupt ist. Also da hätte ich nicht allzu große Erwartungen.
Ja, man sollte nur bei Trump nie vorhersagen, was er nicht doch noch macht. Vielleicht fällt ihm das noch ein. Ja.
Dann wären wir ein bisschen versöhnter möglicherweise, aber wir kommen zum Thema 3. Vor 20 Jahren, knapp 20 Jahren, gab es den schrecklichen Angriff auf die Twin Towers. Das hat und auch die anderen Anschläge haben insgesamt fast 3000 Menschen das Leben gekostet. Die Frage an Sie, Frau Veit, Sie waren damals Journalistin schon. Wie sind denn auf den Punkt gebracht Ihre Erinnerungen? Das ist ja ungemein herausfordernd. Man lebt ja in so einer Gesellschaft. Das ist auf der einen Seite selbstverständlich wahnsinnig traumatisierend gewesen für viele der Angehörigen, auch für viele. Was ist es? Haben wir ungefähr 15.000 sich auch aus diesen Türmen retten können, wie wir wissen. Also dieser Fast-Tod, dem man gerade noch irgendwie entgangen ist. Aber als Journalistin ist man bei diesen Sachen auch sehr hautnah dabei. Und würden Sie für sich da auch im Rückblick so etwas wie Traumatisierungen attestieren, sich selber oder Kolleginnen?
Ja, ich muss vielleicht.
Gespräche auch mit, oder haben Sie Gespräche geführt? Das ist ja, auch wenn es 20 Jahre her ist, es ist sozusagen etwas, das jetzt Sie in den nächsten Monaten ganz sicher oft wieder einholen wird. Ne?
Ja. Ich muss dazu sagen, vielleicht für die Jüngeren unter den Zuhörern, ich war damals quasi die Erste im Studio. Das hat begonnen am Nachmittag unserer Zeit und wir waren in einer Redaktionssitzung und ich bin eigentlich aus der Sitzung ins Studio gegangen. Das war dann eine der längsten, nicht mehr die längste inzwischen, aber eine der längsten Sendungen, die der ORF je hatte. Und wir waren auf Sendung damals, Eugen Freund ist gerade als USA-Korrespondent zurückgekommen, den hat man mir ins Studio dann gebracht und wir beide haben das kommentiert. Es war, als Moderator kriegt man das bis zu einem gewissen Teil mit. Ja, als Sendungsmoderator müssen Sie irgendwo eine Mauer um sich aufbauen, sonst können Sie nicht weiter moderieren, sonst geht das Ganze nicht. Ich kann mich noch erinnern, wie der zweite Flieger in den Turm geflogen ist, wo wir gewusst haben, jetzt geht es wirklich um Terror. Und es war ein ganz, ganz seltsames Gefühl, dort zu sitzen und ganz sachlich drüber zu reden. Ich kann mich auch erinnern, dass ich zu irgendeinem Punkt gesehen, wo man wirklich im Live-Fernsehen gesehen habe, wie Leute hinuntergesprungen sind, so ich schaue den Leuten beim Sterben zu. Das ist, ich meine, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich drüber rede, ganz ehrlich. Ich habe einige Tage gebraucht, bis ich überhaupt, ich habe mindestens eine Woche oder zwei Wochen gebraucht, bis ich überhaupt begriffen habe, was denn da eigentlich passiert ist, weil man als Journalist sich irgendwo in seine eigene Kapsel zurückziehen muss, um das weiter kommentieren zu können. Ich darf keine Emotionen mit hinüberbringen oder nur bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß schon, dass Journalisten manchmal Emotionen, gerade Fernsehjournalisten Emotionen sind. Aber wenn es so tief geht, dann glaube ich, muss man das machen. Und ich habe dann den ich wirklich als großen Journalisten im ORF gesehen habe, mit Robert Hochner darüber gesprochen, der gesagt hat, ja, mir, wenn das auch, manchmal geht es mir auch so bei Beiträgen, die wirklich berührend sind, ich muss mit jemand anderem reden, ich lenke mich ab, um da nicht emotional hineingezogen zu werden in das Ganze. 9-11 selbst, aber 9-11 hat ja auch Folgen für den Journalismus gehabt, vor allem der Krieg gegen den Terror, wo gerade auch die großen amerikanischen Zeitungen wie die New York Times dann im Nachhinein gesagt haben, wir haben uns da jetzt von der Regierung hineinziehen lassen, wir haben uns instrumentalisieren lassen, wir waren embedded in den Einheiten im Irak, wir haben den Abstand, den wir als Journalisten haben hätten sollen, nicht gehabt. Große Diskussion, die das ausgelöst hat und ich glaube auch ein bisschen einen kritischeren Zugang zu vielen Sachen, der da jetzt quasi durch 9-11 und durch die Folgeerscheinungen von 9-11 für den Journalismus gekommen ist.
Ja. Ich hoffe zumindest. Ja, das sich hineinziehen lassen, ist ja vorher auch bei diesen terroristischen Akten passiert. CNN oder ORF hat ja die CNN Live-Berichterstattung da in der Dauerschleife auch gehabt. Das war ja sonst kaum etwas lange vorhanden. Ne? Man wusste vor allem am Anfang, Sie haben es ja selber jetzt schon gesagt, ja nicht, ob es tatsächlich Terror ist oder einfach nur ein schrecklicher Unfall. Inzwischen wissen wir selbstverständlich, dass die Terroristen hier mit der Medienlogik entsprechend kalkulieren und um diesen, jetzt nicht nur diesen Schaden anzurichten, sondern auch diesen Schrecken zu verbreiten. Wir haben das jetzt auch zuletzt diskutiert, als in Wien der Anschlag war, unvergleichlich geringer, aber trotzdem im Grunde ein ähnliches Prinzip, nur dass wir hier dann schon die allermeisten Medien gewusst haben, was sie hier nicht tun werden. Ne? Herr Lehrmeier, das Thema Medien und Terror ist herausfordernd. Berichterstattungspflicht versus nicht den Job für Terror zu machen.
Ja, ein schmaler Grat. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir zurückblicken zu 2001, kann man kein TV-Medium der Welt vorstellen, das sagen würde, so jetzt drehen wir ab. Also das zeigen wir jetzt einfach nicht. Das ist zu arg und wir machen das, den Job der Terroristen. Also das wäre auch heute nicht vorstellbar, ja, dass man sagt, was machen wir da eigentlich, das können wir nicht. Ja. Also natürlich gibt man sich dem aus, wobei die Diskussion in Wien ja dann eine andere war. Damals war das war einfach Live-Schaltung. Also das war live und es wäre jetzt noch viel. Damals wäre es vielleicht noch umgehbar gewesen, wenn dann wirklich Medien sagen würden, ja, man geht da raus, wenn man, wie die Frau Feitz hat angesprochen, wenn da Menschen aus den Hochhäusern, also man zoomt da nicht drauf oder das ist dann auch später nicht mehr so oft wiederholt worden.
Überhaupt nicht mehr.
Da hat man natürlich Abwägungen, ja, und das ist dann auch, glaube ich, verschwunden. Aber ich glaube, sonst jetzt in Zeiten von Social Media noch viel stärker. Also was werden würde jeder, wir haben es ja jetzt in Wien gesehen, jeder, der andere, gerade in Großstädten, der dabei war, würde sagen, aha, die zeigen das nicht. Na gut, dann gehe ich Facebook in meinem Livestream und zeige es. Ja. Es ist eine enorm schwierige Diskussion. Natürlich spielen und erwarten potenzielle Terroristen Öffentlichkeit, tun das aus diesem Sinne heraus. Und Berichterstattung hat sich ja auch verändert. Wenn man sich, wenn ich mich erinnere, London-Anschläge, Nizza-Anschläge, die Coverage war doch eine andere. Ja? Also man merkt schon, dass sich auch Medien in dem verändern, weil auch zum Beispiel auch diese Opfergeschichten, ja, ist tendenziell eher weniger geworden, oft ist es auch nicht mehr so gewollt. Ja. Also ich kann mich erinnern, bei London-Anschlägen am nächsten Tag, die Covers waren voll, das sind die Opfer. Bei den Wien-Anschlägen ist das eigentlich kaum zuordnenbar gewesen. Also man hat vielleicht gewusst, okay, das ist der, aber jetzt diese in Fotomanier das darzustellen, was auch, ich weiß es nicht genau, ich bin nicht involviert, aber ich glaube auch, es mag auch an Angehörigen liegen. Aber also das heißt, Journalismus scheint sich dann schon auch grundsätzlich im Umgang mit Terrorismus und in dem, wie er Darstellung findet, zu verändern.
Es gilt ja natürlich da auch dann der Opferschutz und auf der anderen Seite die Täter sollte man auch nicht glorifizieren, darstellen. Das sind die Diskussionen. Journalismus lebt aber davon, dass er auch Öffentlichkeit ganz einfach herstellt und es auch eine Verpflichtung gibt, manches zu zeigen. Man kann ja auch nicht die Welt in Watte letztlich hüllen. Letzte Frage, bevor wir zur Runde ins Publikum gehen. Wenn Sie die Bilder von 9/11 sich erinnern, da werden Sie unzweifelhaft wahrscheinlich beide sagen, die haben sich quasi ikonografisch in unser Gedächtnis eingebrannt. Das kriegen wir auch nicht mehr weg, die sind nicht mehr löschbar. Werden die Bilder von der Stürmung des Kapitols eine ähnliche Qualität haben? Wie schätzen Sie das ein?
Für Amerika ja, weil das vor allem für einen, vielleicht nicht für alle Amerikaner, aber für eine gewisse gebildete Schicht auf jeden Fall, weil das ein Angriff auf die Grundfeste der Demokratie in Amerika war und ich sehe das absolut als historisches Ereignis und als historischen Tag in diesem Land. Mhm.
Herr Lehrmeier?
Ja, sehe ich ähnlich. Ja, also das ist auch für eine interessierte europäische Öffentlichkeit. Wir sind doch alle auch mit dem aufgewachsen, dass der Hort der Demokratie, einerseits Großbritannien, andererseits die USA, dass viel von dem Verfassungsmodell, die in Europa übernommen wurden, darauf basieren. Und dann sieht man diese Bilder. Jeder, der schon mal in Washington war, vielleicht auch im Kapitol und gesehen hat, erlebt hat, wie schwierig es ist, da als Tourist oder als Besucher reinzukommen, dann sieht man, dass die laufen da rein, da stehen ein paar Sicherheitsleute. Man ist fassungslos. Das ist, mich hat es fast erinnert, ich war als Krisenreporter am Maidan in Kiew, einmal in Georgien in einer ähnlichen Situation. Also das waren Bilder in solchen Ländern, wo man so Parlamentsstürmungen erlebt, ja. Wo man nicht genau weiß, aber mit den USA, das ist unvorstellbar.
Ja. Ja, das war witzigerweise auch mein erster Gedanke. Das sind Bilder, die ich mir in Ländern der Ex-Sowjetunion vorstellen kann, aber nicht in den Vereinigten Staaten.
Oder in Bananenrepubliken. Blicken, wie es dann auch hieß. Ne? Ja, ganz vielen Dank für die bisherigen Antworten. Die Zuseherinnen, Zuhörerinnen sind nun herzlich eingeladen, ihre Fragen, die sie noch nicht beantwortet gefunden haben, weil ich sie entweder noch nicht gestellt habe oder auch nicht weiß. Ich habe hier jetzt Ihnen zuliebe einige Fragen einmal ausgelassen, trage sie gerne nach, sollte, was ich nicht erwarte, jetzt keine Fragen kommen. Im Chat sehe ich schon eine Frage. Wenn Sie Fragen stellen wollen, bitte ganz einfach entweder in den Chat schreiben, noch einfacher, ganz einfach zu sprechen beginnen und bevor Sie das tun, links unten die Stummschaltung bitte aufheben. Und sind Sie auch so nett und schalten Sie auch dann Ihr Video ein, damit wir Sie sehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sympathischer fürs Miteinander reden und diskutieren. Bitte sehr.
Dann starte ich gleich mal mit einer Frage.
Ja.
Und zwar an die Hannelore Frey.
Am Anfang Ihren Namen, weil ich sehe Sie jetzt.
Achso, okay.
Haben Sie Ihren Vornamen, Moritz?
Genau, ich bin der Moritz, ich bin Infografiker bei der Wiener Zeitung und hätte eine Frage an die Hannelore Frey. Halten Sie es für möglich, dass sich die Republikaner spalten in den nächsten Monaten und es ein harter Kern der Trump-Unterstützer bei den Republikanern sich dann abspalten und die Partei einfach geschwächt dann daraus hervorgeht. Und die Demokraten,
extrem gute Frage. Sorry.
Und die Demokraten dadurch dann einfach gestärkt daraus gehen.
Ja, eine sehr gute Frage. Das ist nämlich genau das, was, glaube ich, bereits beginnt. Eine Spaltung der Republikaner. Wir sehen es daran, dass einige sich jetzt doch abwenden von Trump. Lang hat es gedauert. Er hatte diese Partei gekapert wie kein anderer. Er war der, der gekommen ist als ich bin da und wenn ihr Erfolg haben wollt, dann müsst ihr auf meiner Seite sein. Hat auch ganz genau gewusst, wie er das macht mit den Republikanern, aber er hat irgendwo eine Grenze überschritten. Ich habe mich eigentlich schon lang gefragt, warum gibt es nicht diesen Kern oder diesen Teil der Republikaner, warum haben die nicht schon lange rebelliert gegen Donald Trump? Jetzt offensichtlich ist das Fall zum Überlaufen gekommen. Ich glaube, wir sind gerade in den Momenten, in denen man fast zuschauen kann, wie sich diese Partei entweder spaltet oder doch Donald Trump mit einer ganz geringen Zahl von Abgeordneten ausschließt oder links liegen lässt. Ich glaube, er wird in dieser Partei in Zukunft nicht mehr viel zu sagen haben.
Herr Lehrmeier, wollen Sie da auch eine Einschätzung abgeben?
Ja, ich bin mir unsicher, ja. Also einerseits hat er den Republikanern halt, man hat es ja vorher gesehen, mit wem sie angetreten sind, mit Romney und Co., hat es nie zur Präsidentschaft gereicht. Also ich kann mir schon vorstellen, warum er dann einfach mal akzeptiert. Er hat ihnen ja neue Wählerschichten erschlossen. Wie ich unterwegs war, ich war in Ohio unterwegs, ich habe so viele Leute getroffen, die vorher Obama gewählt haben und dann Trump gewählt haben. Also das heißt, er hatte, man sagt in den USA, die Partei vom Country Club, also die Republikaner haben ja eher so diesen Status der Millionärspartei in den USA, also vom Country Park to Trailer Park, wie man sagt. Also man hat dann auf einmal Wählerschichten erschlossen, den arbeitslosen gewordenen Stahlarbeiter, quasi diese klassische Trump-Wähler, wie er schon ikonisiert war. Und den hat es ja wirklich gegeben. Es sind ja etliche davon getroffen. Die haben gesagt, die haben immer demokratisch gewählt. Also quasi sind sie da zu einer Verschiebung gekommen. Das hat natürlich den Republikanern an sich schon gefallen, weil jeder Politiker ist natürlich auch an der Absicherung der eigenen Freunde interessiert. Und darum haben sie so lange natürlich auch ihm festgehalten, dass sie gesagt haben, okay, wenn der uns selbst in der Georgia-Stichwahl ja noch, ja, wo sie sagen, wenn er uns das schafft und dann bleibt uns der Senat und so weiter. Und das ist natürlich immer mit dem Kokettieren. Der Preis ist dann hoch. Ja. Und jetzt aus dem rauszukommen, jetzt zu sagen, ja, aber wir waren ja nie dabei und wir haben ja den Mann nicht unterstützt, schwierig, ja, glaubwürdigkeitsmäßig schwierig. Und letztlich ist ein Pool von 74 Millionen Wählern zu haben, ja, wo man nicht genau weiß, wie viele dann wirklich die-hard Trump-Fans sind. Mein Gefühl sagt eher mehr als weniger. Und das wird natürlich dann, das wird man jetzt genau das sehen, wie wahrscheinlich schon in den nächsten Stunden, wenn wir mal die Abstimmung im Senat haben und vor allem im Repräsentantenhaus, wo man sieht, okay, wie viel deklarieren sich wirklich und dann beginnt diese Absetzungsbewegung. Da wird jeder für sich entscheiden müssen, auf welchem Boot er besser ist. Also das Trump-Boot an sich wird es ja so nicht mehr geben.
Wir gehen jedenfalls sehr spannenden Zeiten entgegen. Wer hat die nächste Frage? Ja, bitte, Frau Aster, Sophie Aster.
Genau, und zwar, Frau Veit, weil Sie jetzt gesagt haben, dass Sie sich auch vorstellen könnten, dass es dann vielleicht zu einer Spaltung kommt. Glauben Sie, dass das dann in weiterer Folge vielleicht auch mal dazu führen kann, weil man ja in den USA schon seit langem immer dieses Zwei-Parteien-System hat, dass das...
Das ist nicht mehr ausgeschlossen, vor allem, weil auch die Demokratische Partei im Moment ja mit der Kandidatur von Joe Biden die Kluft zwischen verschiedenen Teilen der Demokraten eigentlich zugekleistert hat. Das hat gehalten, genau bis zum Tag der Wahl. Am Tag nach der Wahl ist das Ganze schon wieder aufgebrochen. Da gibt es eine sehr lautstarke, medienpräsente linke Gruppe. Die Demokraten haben ja in dieser Wahl vom November einige Sitze im Repräsentantenhaus verloren, woraufhin die Moderaten am nächsten Tag gesagt haben, das ist euch zu verdanken, weil ihr so radikal links seid. Dann sind die Linken gekommen und haben gesagt, Moment. Wenn wir gewonnen haben als Demokraten, dann ist es überhaupt nur uns zu verdanken. Wir sind die Einzigen, die irgendwo ein Programm haben, die irgendwo Visionen haben. Also diese Spaltung ist ganz klar sichtbar und war einfach zugedeckt durch dieses gemeinsame Ziel, wir besiegen Donald Trump. Aber ich glaube, auch da wird es Joe Biden sicher nicht leicht haben in der eigenen Partei in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, diese Spaltung zu überwinden.
Wer möchte als Nächster oder Nächste fragen? Frau Waldkappe. So.
Danke fürs Gespräch erstmal. Ich wollte fragen, glauben Sie, also Frau Veit wie Herr Lehrmeier, glauben Sie, dass die Terroristen, weil das sind ja, man muss nicht wirklich darüber diskutieren, das sind Terroristen, glauben Sie wirklich, dass die jetzt zur Rechenschaft gezogen werden im Laufe der neuen Präsidentschaft? Es ist halt, es ist eine, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass sie es sollten, aber Joe Biden wird jetzt, ich meine, es brennt an allen Ecken und Enden in der amerikanischen Politik zurzeit. Sie haben einfach so viele Themen zum Bearbeiten. Glauben Sie, dass das wirklich trotzdem passieren wird? Auch deswegen, weil es in der amerikanischen Gesellschaft zurzeit offensichtlich eine riesige Spaltung gibt, wie Sie vorhin gesagt haben, überhaupt wieder das aufgenommen wird. In den rechten Medien wird das ja immer noch vertreten, dass das, ich glaube, Sie haben behauptet, das war die Antifa teilweise oder sonst irgendwas. Also das öffentliche Interesse ist halt sehr gemischt, was es angeht. Und die Frage ist, glauben Sie, dass Biden das so hoch werten wird, das zu machen, wenn zum Beispiel alles andere zwischen Covid, Klimakrise und alles andere zu bearbeiten?
Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die Biden selbst machen
wird. Nein, das ist seine Administration offensichtlich, ja. Seine Administration, entschuldige, offensichtlich.
Ja, ich glaube nicht einmal, dass es eine Administration ist. Das ist eine Sache der Gerichte, die ja an sich unabhängig sind. Ja. Und es gibt ja, ich weiß nicht, 100, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber die werden im Moment sehr wohl ausgeforscht. Wer sind denn die Redelsführer unter dem Mob? Also ich glaube, es wird da sehr wohl Prozesse geben. Wobei natürlich, Sie haben es angesprochen, sobald man sagt, okay, man zieht die zur Verantwortung, kommt wieder aus den Trump-Anhängerkreisen die sofort die Antwort, ja, das macht ihr aber nur bei uns, das habt ihr nicht bei den Linken gemacht. Wer hat denn geplündert während der Proteste im Sommer? Das war die Antifa und da habt ihr gar nichts gemacht, da habt ihr einfach zugeschaut. Ja, klar, zur Spaltung wird's, die Spaltung wird dann nicht geringer werden, aber ich glaube nicht, dass man das einfach so als Tatsache stehen lassen kann, ohne sie zur Verantwortung zu ziehen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also in einem funktionierenden Rechtsstaat, und das ist ja die USA weiterhin, ist es ja auch in der Verantwortung, jetzt auch einmal auch das FBI zu meinen. Das FBI hat ja an diesem Tag oder im Vorfeld ja enorm versagt. Also es hat da gestern eine Pressekonferenz gegeben, wo man einen Verantwortlichen gesehen hat, wo immer mehr Journalisten fragen gekommen sind, what happened? Ja, und der war eigentlich selbst immer noch halbwegs ratlos. Ja. Und das werden über Billboards, selbst in Washington DC sucht man jetzt schon, da hat man Screenshots von einigen und do you know this man und so weiter. Also das wirkt alles noch nicht wie ein bisschen unausgegoren und insofern ist es, glaube ich, auch für das FBI und andere Ermittlungsbehörden auch einfach aus Imagegründen enorm wichtig, all diese Menschen, die dort auch Gewalt an den Tag gelegt haben, zur Verantwortung zu bringen und alles andere wäre Polarisierung hin oder her ein nachhaltiger Schaden für die US-Demokratie und für den Rechtsstaat. Also ich glaube schon, dass wir da diese Prozesse sehen werden.
Danke für die Antwort.
Und eine politische ad hoc dazu, eine politische Verantwortung, ein Sprecher. In Österreich würde ich sagen, gäbe es zumindest mal einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss dann dazu und es werden, wenn, wie in dem Fall ja offensichtlich Politiker involviert sind, offensichtlich wohl auch Abgeordnete, republikanische und der Präsident selber. Ne? Ist da damit zu rechnen?
Na gut, die politische Verantwortung, das sehen wir im Fall des Präsidenten ja jetzt gerade im Sinne dieses Amtsenthebungsverfahrens. Soweit ich weiß, sind auch schon Sicherheitsvorsitzende, also im Repräsentantenhaus von den Republikanern, da gibt es einen, der ist zuständig auch für die Sicherheit des Kapitols. Der wollte am Anfang noch nicht ganz zurücktreten, nach ein bisschen Bedenkzeit ist ihm dann doch ist er dann doch zur Meinung geraten, dass vielleicht eine gute Idee wäre, von dieser Funktion zurückzutreten. Insofern ist
kann ein Rücktritt reichen? 5 Tote? viele verletzt.
Das würde zu eruieren sein, inwiefern das, also das sich auch bestätigt, wenn da wirklich Republikaner am Tag zuvor noch potenzielle Redelsführer eingewiesen haben. Da kann das natürlich nicht reichen.
Ja, okay. Weitere Fragen bitte. Ein bisschen Zeit haben wir noch, viel nicht. Nutzen Sie sie.
Sie haben gesagt, dass die Medien in den USA nicht mehr mittig, sondern nur mehr links und rechts sind. USA spezifisch jetzt pro Trump und gegen Trump. Sehen Sie eine ähnliche Entwicklung der Polarisierung der Medien in Europa auch und speziell jetzt in Österreich? Und falls ja, was kann man als Journalistin selber dagegen tun? Wo liegen da Chancen und Gefahren?
Ich lasse mal den Herrn Lehrmeier vor, weil er kennt sich bei europäischen Medien wahrscheinlich besser aus als ich. Ich habe in den letzten 8 Jahren hauptsächlich amerikanische Medien konsumiert.
Ja, ja und oder nein. Natürlich gibt es diese Entwicklung bei uns auch. Wie immer zeitlich verzögert, würde ich sagen, wie so vieles, was von den USA kommt. Und natürlich schon, wie der Herr Ausjell vorher auch angesprochen hat, durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja in vielen europäischen Staaten schon ein Monolith fast ist. Also egal, ob jetzt in Deutschland oder in Großbritannien mit BBC, aber auch eigentlich in den meisten europäischen Staaten, das ist schon ein Korrektiv, das eine sehr prägende Stellung einnimmt. Aber die Entwicklung an sich, würde ich sagen, ja, natürlich gibt es die. Und es gibt auch, gerade wenn man in Deutschland war mal so eine Umfrage unter Printjournalisten war es voriges Jahr, wie würden sie sich selbst zuordnen? Und 70% sagen ja eher grün, SPD-Wählerschaft. Das spiegelt sich natürlich in Zeiten, wo Meinungsjournalismus auch zunimmt. Warum nimmt Meinungsjournalismus zu? Weil es der billigste Journalismus ist, von der Herstellung. Also man braucht nicht rausgehen, man braucht nicht mehr interviewen, man macht Reportage. Meinung ist gratis zu haben. Ja. Ist zwar viel wert, wenn man sie hat, aber trotzdem in der Herstellung relativ günstig. Und wenn dann Journalisten natürlich selbst sich viel oft so und so deklarieren, dann bleibt vieles offen. Ich glaube, die Chance ist das, was Journalismus ja eigentlich ist, rausgehen, eruieren, fragen, abwägen, hinterfragen, sich selbst hinterfragen, wo liege ich richtig, wo liege ich, wo, das, was das Beste am Journalismus sein kann. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Nachfrage geben wird. Das wir sehen es ja jetzt auch. Man will schon wissen, was Sache ist am Ende vom Tage und nicht nur eine Widerspiegelung von ich meine das und der andere meint das.
Ja, man könnte natürlich auch eine historische Antwort geben und sagen, wir hatten nicht unbedingt die beste Demokratie, als wir die meisten Parteizeitungen hatten. Ne? Also so die ersten 20 Jahre der jungen Zweiten Republik. Es braucht schon da, also das ist eine Gefahr, die ja die Frau Veit und auch der Herr Lehrmeier schon beschrieben haben, wenn auch die Medien dann sozusagen ein Teil dieses Spaltungsprozesses sind in der Gesellschaft, wie das jetzt in den USA der Fall ist. Deswegen haben wir ja im ersten Teil dann auch diskutiert, was könnte eine sozusagen eine Antwort sein. Ne? Eine Antwort ist sicher nicht, wenn wir in die osteuropäischen Länder schauen, wo meistens die Regierungen dann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Staatsrundfunk gekrallt haben. Und das ist natürlich jetzt nicht die Antwort, sondern dort, wo er gut funktioniert, das sind die skandinavischen Länder und die schon erwähnten Länder. Und er hat auch eine Erholungschance, auch wenn er in Italien viele Jahre unter Berlusconi also malträtiert und missbraucht worden ist. Also stabile, starke Demokratien haben auch sowas wie Resilienzfähigkeit offensichtlich. Und darauf, und das wäre sozusagen meine Abschlussworte zu dieser Diskussion, die Hoffnung, dass in den USA diese Resilienzkräfte sich letztlich durchsetzen. Denn das, glaube ich, da sind wir uns in der Runde einig. Die Demokratie ist nach wie vor die beste Organisation von einer Gesellschaft mit all ihren Unzulänglichkeiten und dass es dazu vor allem möglichst unabhängige und möglichst nachdenkliche, immer wieder auch nachdenkende Medien gibt, welche Rolle sie einnehmen und an welchen Prozessen sie manchmal auch nicht freiwillig teilnehmen, sondern in Situationen hineingezogen werden. Vielen, vielen herzlichen Dank meinen Gästen für die Zeit, die sie uns hier geschenkt haben, für diese Diskussionen. Vielen herzlichen Dank Ihnen zu Hause vor den Bildschirmen und Ihren Fragen. Weitere Informationen zu Reporter ohne Grenzen Österreich und unsere Arbeit und die weiteren Veranstaltungen finden Sie ganz einfach im Internet unter www.rog.at. Noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.